Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Wir machen heute einen Spaziergang, aber es wird garantiert dabei nicht langweilig. Wir gehen durch die Geschichte. Ich habe den Thomas da, der ist in der DDR geboren worden, sein Bruder ist geflüchtet, aber für die Familie war das alles eine gewaltige Herausforderung, die sich zum Teil bis heute zieht. Er kann das gut reflektieren und sagt, er sieht da ein Déjà-vu heute, was den Zustand der Politik, der Wirtschaft, des politischen Systems betrifft. Aber Thomas hat auch Hoffnung mitgebracht und das ist völlig unüberraschend. Bitcoin als neue Form des Zusammenlebens, des Organisierens, des Netzwerkens. Wir philosophieren da ein bisschen, wie man das jetzt eigentlich machen könnte, in welche Richtungen wir jetzt gehen könnten mit Bitcoin als Tool. Klar gibt es Gefahren, viele Herausforderungen. Am Schluss sagt er, und das ist mir wirklich hängen geblieben, man muss auch den Mut haben, eben das Neue zu denken und das Unmögliche quasi irgendwie zu ermöglichen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Ja, für mich auch so ein bisschen eine Hommage auch an den freien Markt, sage ich jetzt mal. Ein wirklich philosophisches Gespräch über die Geschichte Deutschlands, Europas, natürlich mein Lieblingsthema Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Und wie Bitcoin uns helfen kann, da jetzt positiv auch Community zu bilden und in die Zukunft zu gehen. Ein Gespräch, das in meinen Augen mich wieder an den guten alten Zeiten des Bärenmarkts erinnert, die ich schon ein bisschen vermisse. Aber ich weiß, da bin ich vielleicht einer der wenigen, weil der Bullmarkt, der ist auch ganz nett. Und wenn der Preis rauf geht, dann freut man sich und man freut sich besonders, wenn man seine Bitcoin bei Coinfinity stackt und mit dem Code WasBitcoinBringt 21% in den ersten 6 Monaten spart, um sie dann auf die Bitbox zu hauen, selber Code -5%. Und jetzt geht's los mit dieser wirklich, wirklich intensiven Folge mit Thomas. Alright, legen wir los. Lieber ja. Thomas Richter, herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt in Wien.
Ja, wunderschön, dass ich da sein darf.
Wir sind heute beide mit Fashion gekommen. Du hast den orangen BitcoinWalk.org Pulli an und ich habe meinen BTC Golf Club Pulli. Das heißt, wir reden jetzt beide mal ganz kurz übers Spazierengehen und über den Sport. Aber keine Sorge, es wird noch richtig politisch und dramatisch. Thomas, was ist Bitcoin Walk?
Der Bitcoin Walk ist eine Idee von einem Schotten, also eigentlich ein Pole, der in Schottland gelebt hat und jetzt mittlerweile auf Madeira lebt, der Jacob. Der hat während der Zeit von Corona die Idee gehabt mit seinen Freunden, auch das war ja auch teilweise Bärenmarkt und so, also der braucht einfach Unterstützung und der wandert gern und da hat er die Idee gehabt, mal das Meetup, was man sonst irgendwie in einer verrauchten Kneipe macht, in die Natur verlegen. Und da haben die angefangen, jeden Samstag 12 bis 2 einen Spaziergang zu machen unter Bitcoinern. Und so ist der Bitcoin Walk entstanden.
Macht er das auf Madeira auch noch?
Er macht das mittlerweile nicht nur auf Madeira. Also er macht es auf Madeira, aber die Bitcoin Walks haben sich im letzten Jahr über die ganze Welt verteilt. Also es gibt über 30 Bitcoin Walks mittlerweile. Und ich habe mir dann gedacht, ich finde das total spannend, ich möchte sowas in Köln machen, weil ich A, gern laufe und B, ein Bitcoiner bin.
Und das machst du jetzt auch jeden Samstag, oder wie?
Nicht jeden Samstag, jeden zweiten Samstag.
Jeden zweiten Samstag, also du seid noch nicht auf dem Niveau von...
Wir müssen noch ein bisschen uns entwickeln, aber wir sind stabil bei 6 bis 8 Leuten und das macht einfach Spaß.
Gibt es jetzt völlig unabhängig von Bitcoin aus Amerika auch diesen Trend, dass man sich zum Spazieren oder zum Laufen eigentlich trifft, ne? Run Club. Den Bitcoin Run Club gibt es ja schon, es gibt den Bitcoin Walking gibt es jetzt und jetzt haben wir auch den Bitcoin Golf Club gegeben. Und das Lustige ist ja, hast du schon mal Golf gespielt? Ist im Grunde dasselbe. Ist eigentlich nur spazieren gehen, halt mit einem Schläger herumlaufen und die Briten sagen auch, Golf ist a good walk spoiled. Also quasi ein schöner Spaziergang, den man sich verdirbt durch das Golfspielen.
Naja, und man hat einfach Gelegenheit zum Reden, ne?
Ja. Aber es gibt, also, worum geht es da? Geht es darum, einfach rauszukommen, in die Natur zu kommen, einfach auch die mentale Gesundheit zu stärken? Oder was ist die Idee von Spazierengehen im Grunde?
Na, also, erstmal ist es ein ganz praktischer Grund. Ich brauche keinen Raum anmieten. Also, ich treffe mich in der Natur, das kostet nichts. Und ich bin halt, also, ich persönlich, und ich glaube, das war bei dem Jacob auch so, bin viel eher in der Lage, meine Gedanken frei laufen zu lassen, wenn ich mich in der Natur bewege. Also es ist eigentlich ein natürlicher Zustand des Menschen, sich in der Natur in der Bewegung ist einfach das Nervensystem aufnahmefähiger. Und wir wissen ja alle, bei Bitcoin, da geht es schon auch um ein bisschen kognitive Kapazitäten. Also man muss sich da mit Themen auseinandersetzen, die nicht unbedingt einfach sind. Und warum nicht sich im Umfeld leicht machen, wenn man schwere Themen hat. So.
Also, sehe ich auch so. Deswegen sollte man auch quasi Meetings eigentlich im Gehen machen. Und man sollte, ja, eigentlich sollten wir den Podcast jetzt im Gehen aufnehmen, ne?
Wäre eine Idee, aber es ist im Augenblick ein bisschen kalt draußen. Also.
Es ist kalt draußen und es ist auch wirklich unfair für den oder diejenige, die dann die Kamera machen muss, weil wir dann eine Stunde spazieren gehen, ey, das ist ein ganz anderes Level von Produktion, das aufzunehmen, ganz abgesehen davon, wie laut und Wind und so weiter. Du kommst aus Köln, hast du schon durchhorchen lassen. Bist du dort geboren oder was ist deine Story?
Meine Story, ich bin gelernter DDR-Bürger, sagen wir so schön. Also ich bin in der DDR 1964 geboren, bin in Dresden aufgewachsen, habe dann 3 Jahre Armee gemacht, noch zu DDR-Zeiten und habe dann in Jena angefangen, Psychologie zu studieren, Sozialpsychologie. Also in der DDR war das Psychologiestudium sozusagen thematisch verortet, also in Jena Sozialpsychologie, in Berlin Klinische, in Leipzig Pädagogische und in Dresden Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Habe mich nach Jena bewegt und habe da 5 Jahre studiert. Dann kam die Wende und durch die Wende ist das Leben so richtig, das DDR-Burg so richtig durcheinander gewirbelt worden. Also meins auch. Ja, und habe dann mein Diplom gemacht und bin dann, weil ja da durch die Wende auch die berufliche Perspektive auch völlig neu aufgelegt werden musste, habe ich mich dann beworben für ein Stipendium und bin dann nach Saarbrücken gegangen, habe dort versucht zu promovieren. Das ist mir leider nicht gelungen. Ich habe meine Promotion nicht beenden können. Also in der Zeit fing es schon an. Ich komme aus einer Familie, in der auch Trauma passiert ist. Also mein Bruder, der hat mit 18 versucht, in die Bundesrepublik zu kommen, wurde dann von der Stasi verhaftet. Und das hat unsere Familie, also diese, ja, ist dann auch im Gefängnis gewesen, wurde freigekauft in die Bundesrepublik. Also diese Geschichte, die hat uns als Familie ziemlich durcheinander gebracht.
Dein älterer Bruder, jüngerer Bruder?
Mein älterer Bruder.
Und wie alt warst du damals?
Ich war 10, 11 Jahre.
Ah, und der war 18 schon?
Ja.
Und hat versucht über die grüne Grenze oder wie hat er versucht?
Er hat es zweimal versucht. Er hat es erstmal mit 16 versucht, mit einem Kumpel. Die hatten sich schon Tickets gekauft, die wollten über die tschechische Grenze abhauen. Einfach so als, ich sage jetzt mal, dummer Jungenstreich. So, ne? Die wollten halt Abenteuer erleben. Ne? Und also die wurden dann verpfiffen von irgendeinem Mitschüler. Dann Stasi, Gefängnis, also erstmal Untersuchungshaft. Der ist dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Aber das war für ihn dann der Moment, wo er sagte, ich will nicht in der DDR bleiben. Ne? Und dann hat er mit 18 Ausreiseantrag gestellt. Wie das so war, es gab ja damals Schlussakte von Helsinki, also Menschenrechte wurden ja in der DDR dann auch, also dem wurde ja zugestimmt, dass es sowas wie Menschenrechte gab, aber man hat das natürlich nicht umgesetzt in der DDR. Ne? Und er hat sich auf die Schlussakte von Helsinki berufen, in seinem Recht auszureisen. Und da der Staat nicht reagiert hat auf sein Ausreisegesuch, hat er eine Demonstration organisiert. Also hat eine Ein-Mann-Demo auf dem Altmarkt in Dresden, hat sich ein T-Shirt bemalt, Freiheit für alle Menschen, auch für Bürger der DDR. Und das hat ausgereicht, um ihm 2 Jahre Gefängnis zu verpassen, von denen er dann 1 Jahr abgesessen hat. Auch.
In welchem Jahr sind wir da?
76.
76?
76.
76 war er, hat er demonstriert?
Ja.
Und wann
Ein Jahr später war er dann in der Bundesrepublik, 77.
Ah, verstehe. Er wurde nicht verhaftet beim Fluchtversuch, sondern wegen der Demo.
Ja, genau, bei der Demo.
Und dann haben ihn die DDR-Behörden, das war ja für die DDR einer der wichtigsten Einnahmequellen, war ja quasi ausreisewillige Ostdeutsche an Westdeutschland zu verkaufen.
Genau, und das wusste er auch und er hatte schon vorher mit dem Rechtsanwalt Vogel Kontakt aufgenommen. Das war dieser Ostrechtsanwalt, der mit der ständigen Vertretung diese Deals gemacht hat und hat er sozusagen das alles schon eingetütet und dann lief das seinen Gang. Und das hat noch 1 Jahr gedauert, bis er dann endlich rauskam.
Aber du hast gesagt, du bist traumatisiert, weil so wie das jetzt klingt, ist das ja alles quasi erst für deinen Bruder easy cheesy gelaufen. Ist es aber nicht.
Nee, ist es überhaupt nicht. Also mein Vater hat seinen Job verloren, meine Mutter hat total am Rad gedreht. Also wir waren eigentlich eine ganz normale bürgerliche Familie. Ne? Aber wenn dann plötzlich in der Familie ein Staatsfeind, und so wurde er bezeichnet, ein Staatsfeind existierte, dann war nichts mehr wie vorher. Ne? Also das war nicht lustig. Also man muss dazu sagen...
Erklär es ein bisschen, soweit du in der Lage bist. Weil du darfst nicht vergessen, das ist, für viele ist das ferne Geschichte. Ja. Ich würde zu weit gehen zu behaupten, dass auch Deutschland die ganze DDR-Geschichte nie vernünftig aufgearbeitet hat. Ja. Vielleicht stimmst du mir dazu. Ja. Aber erzähl uns ein bisschen quasi aus Zeitzeugensicht.
Ja, also mein Bruder, der war halt ein der war ein Rebell. Der hat sich einfach nichts sagen lassen. Der hat einfach die Dinge gemacht, die er machen wollte und hat natürlich sich mit meinen Eltern auch angelegt. Ja. Also meine Eltern und mein Bruder, das war jetzt keine Liebesbeziehung. So, ne?
Doch der Älteste?
Er war der Älteste und für mich bedeutete das, werd nicht so wie dein Bruder. Mhm. Also rauche nicht, trink keinen Alkohol, nimm keine Drogen, sei angepasst. Na? Verdirbst dir nicht mit denen, die da die Macht haben. Mhm. Und diese Botschaft, die habe ich sehr tief aufgenommen. Also ich habe im Grunde genommen meine Pubertät vergessen. Also mein Bruder hat seine Pubertät gelebt. Das hatte traumatische Folgen für ihn. Er ist auch während der Zeit, also er war als Rebell, hat er natürlich versucht, zum Beispiel seine Verhandlungsunterlagen, also sein Urteil wollte er erzwingen. Hat einen Hungerstreik gemacht, der wurde dann zwangsernährt. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn man zwangsernährt wird, das ist nicht gut. Also das ist ja, klar. Die Psyche nicht gut. Und ich glaube, dass er deswegen auch in der Folge psychische Probleme hatte. Also er hat dann später eine Psychose entwickelt. Also wir wissen es nicht genau, aber er hat sich total von der Familie, also als er dann schon im Westen war, total von der Familie abgekapselt, hatte keinen Kontakt mehr zu uns. Meine Eltern waren verzweifelt. Die haben einfach, die wussten halt nicht, was sie machen sollten. So, ne? Wir sprechen also erstmal über 77, dann hat er in der Bundesrepublik Architektur studiert, hat sich auch für Politik und so interessiert. Also er war ein politischer Mensch geworden. Und dann kam die Wende und dann kam Baro wieder da, tauchte er plötzlich wieder auf. So. Und dann hat er in der letzten DDR-Regierung, die ja nicht lange existierte, also da gab es ja dann die DDR-Volkskammerwahl und da hat ja die CDU die Mehrheit gehabt, war in der DDR-Regierung, ist er da im Arbeitsministerium, es gab ja vorher keine Arbeitslosen und er hat dann irgendwie, war zuständig für die Entstehung der Arbeitsämter der DDR, was auch schnell vorbei war, weil dann kam ja die Währungsunion und dann der 3. Oktober und dann war das Thema DDR ja gegessen. Ne? Und er hätte theoretisch nochmal in irgendeine andere Landesregierung, wollte er aber nicht. Und ich glaube, dann fing das schon an so mit, dass er sich nicht mehr so richtig, also er hat sich dann auch verfolgt gefühlt, plötzlich wieder von Stasi und KGB ab. Was da dran war, weiß ich nicht, aber er hat mir das auch mal erzählt. Er hatte dann irgendeine Wohnung, wo an seiner Meinung nach vorher irgendwelche KGB-Agenten gewohnt hätten. Mhm. So, und das wurde dann immer wilder, also über die Jahre. Ne? Wir reden dann jetzt von 90, 91, 92, 93. Und wir hatten dann in den 90er kaum noch Kontakt zu ihnen und dann im Jahr 2000 kam dann die böse Nachricht, dass er sich das Leben genommen hat.
Scheiße.
Ja.
Es tut mir leid. Vor 24 Jahren, 25 Jahren.
So, und das war für mich dann auch, ich hatte ja dann erstmal in den 90ern versucht zu promovieren. Das ist mir dann irgendwie nicht gelungen. Also ich bin dann ins Saarland gegangen, habe in so einem Graduiertenkolleg Kognitionswissenschaften, also ich habe Sozialpsychologie studiert und aus der Sozialpsychologie heraus mich sehr für neue Medien, für künstliche Intelligenz, damals gab es ja die KI-Forschung, interessiert und hatte dann die Gelegenheit, an einem Graduiertenkolleg Kognitionswissenschaft als DFG-Student teilzunehmen. Also ein
Stipendium. Ganz kurze Side-Note, es gab künstliche Intelligenzforschung in der DDR?
Nein, gab es auch, ja. Also so ganz am Rande, ne, in Berlin an der Humboldt-Uni. Und es gab vor allen Dingen eine relativ einen starken Fokus der Psychologieforschung auf dem Thema der kognitiven Psychologie, die irgendwie so sehr KI-nah, also es gab so ein Übergangsfeld zwischen künstlicher Intelligenz, kognitiver Psychologie, analytischer Philosophie und Computerlinguistik. Und in diesem Feld entstand eine neue Wissenschaft, die sich Kognitionswissenschaft nannte. Mhm. Und da gab es das erste Graduiertenkolleg von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Und da habe ich dann als Stipendiat teilgenommen.
Wo sind wir jetzt zeitlich?
Wir sind jetzt im Jahr 93, 94.
Also nach der Wende.
Ja.
Nach der Wende. Mhm. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Wie ist es dann quasi für generell diese Geschichte weitergegangen mit der DDR? Weil wie gesagt, ich habe ja den Eindruck, dass man kann sie ja eigentlich auch sagen, weil im Grunde des Tages, am Ende des Tages sehen wir ja alle vor geistigem Auge die Wahlkarte. Mhm. Ja? Der ganze Osten ist blau. Mhm. Ja? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Mhm. Irgendwas ist da massiv schiefgelaufen mit der optimistischen oder mit der Integration in den Westen. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, manche Menschen haben sich einfach nicht mitgenommen gefühlt in die neue Bundesrepublik. So. Also es sind ja viele, die jetzt meinetwegen 50 waren, und sie haben ja viele haben ihren Job verloren, die ganze Abwicklung der volkseigenen Betriebe, das war ja auch ein Desaster für viele, ne? Und die sind im Grunde genommen nicht in der Bundesrepublik angekommen. Es gab auch Wendegewinner, aber es gab auch viele Wendeverlierer. Ne? Und
nur kurz, weil bevor ich jetzt in den, weil die Kommentare schon wieder vor mir sehe, wenn ich sage, der ganze Osten wird blau, ist das keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung, dass dort quasi nach der echten Opposition gesucht wird, weil man unzufrieden ist. Was ich durchaus verstehen kann, aber das wollte ich nur sagen.
Ja, wobei ich sage, ich bin ja 93 weg. Ich bin ja 93 in den Westen und bin auch nicht wieder zurückgekommen. Ich hatte dann irgendwie diesen Wunsch, mich irgendwie im Westen durchzusetzen. Also ich habe irgendwie gemerkt, als ich 93 im Saarland war, das ist nicht meins. Also eigentlich hätte ich sagen, wenn ich rational gehandelt hätte, hätte ich gesagt, es war ein Fehler, ich gehe wieder zurück. Habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Ne? Und dann haben sich so, ja, hat sich so eine Kette von persönlichen Ereignissen auch entwickelt, die weit in meine Kindheit zurückreichen. Habe ich alles erst später. Ich habe ja Psychologie studiert, habe mich natürlich auch mit mir selbst beschäftigt. Ne? Und das Thema Traumatisierung ist ein Mehrgenerationenthema. Ne? Also, dass da in der DDR viel schiefgelaufen ist, ist die eine Seite, aber es hat ja Ursachen. Ne? Also auch da, vorher war der Nationalsozialismus, davor war das Kaiserreich und es gab zwei deutsche Kriege, ne? Der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und in meiner Herkunftsfamilie, mein Urgroßvater war im Ersten Weltkrieg, der kam kriegstraumatisiert nach Hause. Das hat Konsequenzen gehabt für die Familie. Ne? Man hat das ja damals noch nicht reflektiert. Ne?
Natürlich nicht.
So. Und dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Mein Opa ist in der Ukraine gefallen. So, da war meine Oma war dann alleinerziehend, ne, und meine Mutter ist als vaterlose Tochter aufgewachsen, ne, und das hat Konsequenzen so im Heranwachsen, ne. Bei manche stecken das besser weg, manche weniger. Meine Mutter hat zum Beispiel sehr stark den Fokus gelegt, ich muss erfolgreich sein, ich muss mich durchsetzen. Und dann haben wir als Kinder relativ wenig so Wärme mitgekriegt. So, sie war halt eine Kämpferin. Ne? Und das hat mir dann gefehlt. Na, mir hat irgendwie, also sie hat zum Beispiel meine Oma schützen wollen. Meine Oma musste dann nach dem Krieg arbeiten, auf dem Rangierbahnhof, war ein sehr gefährlicher Job. Und da hatte meine Mutter gesagt, du kannst ja auf das Baby aufpassen. Ich kann gut Geld verdienen in der Zeit. Ja, und dann bin ich mit 3 Monaten zur Oma gekommen. Ja. Und da hat die Mutterbindung gefehlt. So. Mittlerweile weiß ich, was da passiert ist, aber meine Mutter wusste das halt nicht. Die hat gedacht, naja, sie macht der Oma, tut der Oma was Gutes, aber mir hat sie damit einen großen Schaden zugefügt. Ne?
Wie alt bist du heute?
Ich bin jetzt 60.
Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, einfach nur ganz generell, völlig unabhängig, also die politische Komponente ist eine, aber wir tun ja so, als würden wir heute in wilden Zeiten leben und das wäre quasi die Zeit davor alles ruhig und eitel Wonne gewesen. Aber wie du es gerade sagst, das ist es nicht. Nee. Es gab ein Fenster und auch nur für die im Westen, würde ich jetzt mal behaupten, zwischen 80er, 90er Jahre, das war eine Zeit des Aufbruchs, der Stabilität, des eigentlich Optimismus. Aber die ganze Geschichte Deutschlands, Österreichs, Europas generell war ja von Kriegen, Auseinandersetzungen, sonstigen geprägt, auch nicht von Freiheit und Demokratie. Ja? Also in Deutschland wurde sich ja jetzt vor kurzem darüber beschwert, dass der amerikanische Vizepräsident versucht, ihnen beizubringen, was Demokratie ist, aber ohne die Amerikaner gibt es überhaupt keine Demokratie, auch nicht in der Westdeutschland. Mhm. Und bei uns auch nicht, by the way. Wie erlebst du mit deiner Biografie, was jetzt gerade passiert?
Ganz ehrlich, ich habe ein Déjà-vu. Das klingt jetzt vielleicht hart und verzerrt, aber irgendwie vom Bauchgefühl habe ich so das Gefühl, ich mache mal ein Beispiel, 1988, der DDR-Staat war schon sozusagen irgendwie in seiner Endphase angekommen. Man wusste natürlich noch nicht, wie lange. Also keiner hat geahnt, dass es 1989 Schluss ist. Ne? Das wusste keiner. Aber es hat geknistert und geknirscht in jeder Fuge. So. Es gab Gorbatschow, es gab Glasnost, Perestroika und die Betonköpfe in Berlin, die haben einen einfach ihr Ding weitergezogen. Und wenn ich jetzt mir angucke, es gibt da gewisse, nicht nur von der Physiognomie her, gewisse Ähnlichkeiten. Also die sind einfach irgendwie nicht mehr bereit, nicht mehr flexibel genug, um irgendwie auf neue Entwicklungen einzugehen.
Aber wer sind die?
Naja, unsere Regierung, Scholz, Baerbock.
Wir wissen nicht, wann das rauskommt. Kannst schon eine neue Regierung haben. Ja. Wer weiß, ob sich dadurch was geändert hat. Aber was mit Brüssel? Wenn du hast gesagt, die Betonköpfe in Berlin, dann denke ich eher an Brüssel als an Berlin.
Kann man genauso für Brüssel sehen. Also ich habe das Gefühl, die Demokratie, die durchaus eine Demokratie war, die wird immer, sie wird immer irgendwie hölzer. Also ich habe so ein Gefühl von Erstarrung. Mhm. Ne? Und von Unehrlichkeit. Also man versucht, Dinge einfach zu, man versucht, Dinge zu beschreiben, die so nicht mehr funktionieren. Ne? Also ich sage es jetzt mal, simulierte Demokratie dazu. Also so empfinde ich das. Ne? Also die Demokratie lebt ja von der Lebendigkeit, von der Redefreiheit, von der Auseinandersetzung. Aber jeder zweite Satz, den man sagt, man sich überlegen muss, ob man damit vielleicht irgendwie ein Tabu berührt, vielleicht sogar ein Gesetz gegossen, was strafrechtlich relevant sein könnte. Ne? Wie soll da ein lebendiger Meinungsaustausch funktionieren?
Daher diese hysterische Reaktion auf die Rede von Vance in München, weil sie sich offenbar ertappt gefühlt haben. Ja? Ja. Weil es ja in Deutschland gibt es diese, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ich habe es dann auch geretweetet, gibt es eine Umfrage, einmal im Jahr kann man noch quasi, sollte man das sagen, was man sich denkt. Und das geht also jedes Jahr runter. Das ist jetzt zum ersten Mal wieder quasi höher nicht das sagen. Also daher auch das Déjà-vu, oder? Weil in der DDR konnte man wahrscheinlich auch nicht sagen, was man sich gedacht.
Genau, und die Stasi, die hat ja im Grunde genommen alles kontrolliert. Ne? Und ich meine, mittlerweile, wir haben ja eine, wenn die Stasi die Technik gehabt hätte, die wir jetzt haben, ne, diese Überwachungstechnik, dann wäre die DDR wahrscheinlich nie untergegangen.
An was ist sie denn ultimativ gescheitert, die DDR? Was können wir denn lernen daraus?
Ja, dass die Leute einfach den Mut hatten, auf die Straße zu gehen. Dass sie einfach die Schnauze voll hatten und sich getraut haben, die Macht in Frage zu stellen.
Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge, oder? Weil auf die Straße gehen, gut, Bitcoin Walk, ja, also wir wollen uns ja bewegen, aber das ist erstens ja keine Demonstration in dem Sinn und zweitens, auf die Straße gehen, darauf scheint ja jetzt mal, sage ich jetzt mal, die Machthaber scheinen auf das vorzubereitet sein, weil die jetzt auf die Straße gehen, sind immer nur eigentlich die Fans des Regimes.
Ich weiß auch nicht, ob ich sage, vom Bauchgefühl fühlt es sich ähnlich an. Ob jetzt alles eins zu eins vergleichbar ist, leben in einer ganz anderen Zeit.
Na, ich wollte eigentlich darauf, dass du sagst, ja, man muss quasi andere Formen des Widerstands wählen, wie zum Beispiel Bitcoin.
Ja gut, du willst jetzt wahrscheinlich das Thema auf den Bitcoin bringen.
Nicht unbedingt. Also ich find's wichtig. Ich meine, deine persönliche Geschichte muss gar nicht, vielleicht der Bitcoin hat uns hier zusammengebracht, ja, aber wir sollten was daraus lernen. Dass du, also erstens, was ich, die Geschichte, dass diejenigen, die sich lange Zeit gewünscht haben, dass die Sowjetunion beendet wird und dass man in den Westen kommt, dass die dann fürchterlich enttäuscht wurden. Das hörst du ja nicht nur aus der DDR. Das gab es in Polen, das gab es in Tschechien, das gab es in ganz Osteuropa. Warum? Weil die Fiat-Kapitalisten des Westens den Osten dann einfach überrollt haben. Ja? Und die Menschen, diese Generation, genau deine Generation, die nicht mehr... Die oft hat nicht mehr Schritt gefasst. Das alte System war kaputt, das neue System war nicht bereit, die Menschen aufzunehmen und man hat nicht Schritt gefasst. Und ich glaube, das ist in vielen Ländern passiert. Und für uns, die das Glück hatten, sich das zumindest damals zu ersparen, ich bin jemand, der immer aufgrund, weil ich eben so besessen bin von den Kommunisten und von den Sozialisten und dieser ganzen Geschichte, ich sehe die Gefahr, weil du sagst, das Déjà-vu, ne? Was ist es denn jetzt? Sind wir jetzt am Weg in Richtung Sozialismus oder sind wir schon am Ende des Sozialismus?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Begriffe so verwenden kann. Also ich glaube, wir sind in einer Endzeit angekommen, also in einer Wendezeit. Also es gibt ja dieses Forced Turning, dieses, ne, ja. dass man sagt, alle 90 Jahre gibt es sozusagen einen neuen Zyklus, der fängt an. Und so empfinde ich das. Wir sind gerade so in dieser Phase, das Neue wird geboren, ne? Und der Bitcoin gehört aus meiner Sicht zu dem Neuen dazu. Und das Alte hält sich fest, weil es einfach sich nicht, es kann nicht loslassen. Eigentlich muss ein System loslassen können, ne? Damit es auch dieser demokratische Prozess stattfinden kann. Ne? Also Demokratie heißt ja irgendwie, es gibt eine neue Partei oder es gibt neue Parteien, die stellen Alternative dar. Ich spreche jetzt nicht von der AfD, weil ich will das jetzt nicht auf irgendwelche Parteinamen reduzieren. Sondern
ich glaube, das wäre gescheiter, wenn wir ja.
Na, also aber ich denke, wir müssen irgendwie, das System muss sich umgestalten. Ne? Es muss einfach auf die Fragen, die jetzt das alte System nicht mehr beantworten kann, es kann eigentlich nur noch restriktiver werden. Und da braucht es neue Leute, es braucht neue Ideen und es braucht auch neue Strukturen. Und die müssen gesucht werden. Und ich finde, der Bitcoin kann auf dem Weg zu einer völlig neuen Struktur, nämlich zu einer dezentralen Finanzstruktur, also das kann ein Weg sein, die gesellschaftliche, das, die, oder die, das wirtschaftliche System auf neue Füße zu stellen, ne? Und ich vergleiche das gern so mit dem Ende der, also dem Beginn der Trennung von Staat und Kirche. Mhm. Ne? Also, dass das Finanzsystem vom Staat getrennt wird und dann entfalten sich neue Produktivkräfte. Also dann entsteht aus diesem neuen System eine neue Kreativität. Und die muss aber irgendwie durch das Volk durchgehen. Also das habe ich zumindest erfahren, deshalb dieses Déjà-vu, es muss vom Volk ausgehen. Ne? Also ich glaube, die Machteliten werden es nicht schaffen. Zumindest nicht die Alten.
Es muss aber auch dann immer neue geben, die das umsetzen. Hm. Da stelle ich mir die Frage, wenn ich mir jetzt ansehe, was jetzt die Amerikaner tun, der Trump und der Musk und so weiter, ist das schon die Umsetzung oder ist das jetzt Wunschdenken unsererseits und in Wahrheit sind es die alten Eliten mit neuem Anstrich? Hm. Wissen wir nicht, ne?
Wissen wir nicht. Also ich finde ich will nochmal auf das Thema Bitcoin kommen. Mhm. Also der Grundgedanke ist ja der Gedanke der Dezentralität.
Wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten. Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut? Dann schau doch vorbei auf firefish.io. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Wallek und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li.
Eigentlich steckt da ein Gedanke dahinter, den hatten wir schon mal historisch, nämlich ich möchte mal anders anfangen. Es gab ja Revolutionen, ne? Also zum Beispiel die sowjetische, also nur die Leninische Revolution. Ne?
Das war jetzt nicht unbedingt vom Volk ausgegangen. Aber,
ja. Aber da gab es irgendwie eine kleine Gruppe, die hat die Gelegenheit genutzt. Es gab vielleicht auch irgendwie internationalpolitische Interessen, die gesagt haben, wir unterstützen die, dass die da irgendwie jetzt die Macht an sich reißen. Aber es gab in der Zeit auch den Gedanken, überhaupt Macht in Frage zu stellen. Also also so eine Macht, also eine machtfreie oder eine, ja, eine zu sagen, brauchen wir überhaupt alte, brauchen wir überhaupt Machtstrukturen? Kann man das nicht vielleicht irgendwie anders lösen? Anarchismus, also der Begriff Anarchismus wird ja immer negativ gesehen, aber die Anarchisten waren ja auch Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann man Gesellschaft anders strukturieren, so, ne? Und das gab damals in den 30er Jahren beim Spanischen Bürgerkrieg, gab es eine anarchistische Fraktion, es gab eine stalinistische Fraktion und es gab die Franco-Leute. Und Franco hat am Ende gewonnen, aber und die Anarchisten sind irgendwie mehr oder weniger ausgewandert, keine Ahnung, jetzt gibt es ja auch, in Katalonien gibt es ja immer noch so.
Genau, es gibt ja, also die Ideen sind ja nicht verschwunden und auch der Einfluss ist nicht weg. Also ich glaube, was wir uns ganz schwer tun bei diesen Debatten über, ist es, dass wir immer in Absoluten denken. Also du sagst jetzt, die Trennung von Staat und Geld, die Trennung von Kirche und Staat. Jetzt kann ich dir als gelernter Österreicher, du sagst, du bist gelernter DDR-Bürger, ich bin gelernter Österreicher, kann ich dir sagen, naja, das mit der Trennung von Kirche und Staat ist jetzt nicht so weit gegangen, wie das auf dem Papier aussieht. Ne? Also, aber das meine ich überhaupt nicht negativ. Ja. Was ich damit sagen möchte, ist, es geht für mich immer um den Trend. Ja. Und der Trend war eben weg davon, und das ist, sehe ich jetzt bei Bitcoin ganz genauso. Und ich sehe Bitcoin eher als ein Sammelbecken von, da gibt es dann auch Anarchisten und dies und das, aber eher ein Sammelbecken von Leuten, die sagen, naja, wir müssen es neu machen. Wie genau, wissen wir noch nicht. Das wird dann auch irgendwo der Markt entscheiden. Aber Bitcoin ist für mich auch fast schon mehr Protest, als auf die Straße zu gehen. Weil das habe ich damit gemeint. Mit Leuten, die auf die Straße gehen, was wollen die erreichen? Wie soll ich, wenn ich in Wien auf die Straße gehe, wird die von der Leyen in Brüssel nicht sagen, ja, sorry, dann höre ich jetzt auf. Ja, so funktioniert es halt heute nicht mehr.
Also eigentlich ist das die revolutionärste Art im Augenblick, die ich tun kann. Ich kaufe Bitcoin. Es klingt so einfach, aber es ist auch so einfach.
Ich weiß nicht, ob der Kauf alleine die Lösung ist. Ich glaube, dass da wiederum jetzt die aktuelle Debatte im Bitcoin-Space durchaus richtig ist, dass sagen, okay, wenn es nur darum geht, Number go up, dass du, das ist es nicht.
Es ist viel mehr. Ja. Es ist auch die, also was ich an Bitcoin so spannend finde, ist die Gemeinschaft. Die Community, da ist einfach eine Lebendigkeit drin, wenn man so zu Meetups kommt und auch so zu Bitcoin-Kongressen, hast du bestimmt auch schon oft erlebt, so, da ist so ein prickelnder, so ein kreativer Geist. Die Leute, die sind offen. Und diese Offenheit, die führt in ihrer Umsetzung zu Neuem. Sie kann zu Neuem führen, muss nicht, aber es ist zumindest eine Bedingung, die da sein muss. Wenn alle irgendwie ängstlich sind und so in ihren alten Strukturen befangen, dann wird es viel schwerer haben, sich durchzusetzen. Ne? Es braucht so eine Art, ja, so eine Aggregatzustandsänderung. Also irgendwie so vom, ich sag mal, Flüssige ins Gasförmige, also da ändert sich irgendwas gerade. Ne? Und das war 1989, waren das die Massendemonstrationen in Prag, in Leipzig, in Polen, solidarisch und so. Und heutzutage ist es was anderes. Wir leben in einer anderen Zeit. Also unsere Strukturen haben sich auch geändert. Ne?
Genau.
Auf die Straße gehen, das hat auch unsere Demokratieform, die verarbeitet das. Die Leute gehen auf die Straße, ist alles gedeckt, gibt es zwar Polizisten und so, das kann man irgendwie steuern und dann schläft das wieder ein. Ne? Montagsthemen, das haben wir ja auch alles erlebt. Ne?
Ja, das ist ja auch das, was sozusagen, wie soll ich sagen, die möchte niemandem zu nahe treten. Der Teil der politischen der modernen DDR, der in Wahrheit noch für das Regime arbeitet, die gehen ständig demonstrieren. Die machen immer Demos. Ne? Ja. Und dann wird das alles schön organisiert und dann sagen sie, wir waren auf der Straße, wir haben was getan, und in Wahrheit ist nichts Revolutionäres geschehen, überhaupt nichts ist geschehen.
Ja, ich meine, auch in der DDR gab es Demonstrationen für den Staat. Ne? Am 1. Mai marschierte das Volk an der Tribüne, an der SED-Tribüne vorbei.
Ja, genau.
Ne?
Und die Kunstschaffenden haben auch die SED unterstützt am Ende des Tages und haben das bekannt gegeben. Genau, also ich sehe ja dieses Déjà-vu, das sehe ich total. Also das sehe ich wirklich total. Wir haben ganz, ganz arge Parallelen. Es gab auch vor ungefähr eineinhalb Jahren, vielleicht vor einem Jahr, Neil Ferguson, der schottische Historian, ich glaube, er ist Schotte, hat ein geschrieben, ja, we are the Soviets now. Also wir sind quasi, der Westen ist quasi diese in sich erstarrte Sowjetunion. Und da ist eben die Frage, das ist eben das, was ich vorher gefragt habe, ist jetzt das, was jetzt passiert, mit was jetzt kommt, auch in dieser für viele abschreckenden Art, ich verstehe das auch, dass ein Trump und ein Musk total provozieren, das ist ja auch das, was sie wollen. Ich meine, alleine dieses, dass man jetzt, man muss jetzt wieder, da unterstütze ich sie voll und ganz, dass man sagt, wir müssen jetzt wirklich auch dieses Fenster aufstoßen und diese Meinungsfreiheit wieder so weit wie möglich hinaustreiben, wie es möglich ist, weil sonst landen wir wirklich in einer Welt, in der wir nicht leben wollen. Und ich glaube, in Deutschland hast du, da spitzt sich das extrem zu. Ich meine, hast du das Video gesehen vom Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der dann vor laufenden Kameras zu heulen angefangen hat?
Ja, hab ich nicht gesehen.
Ja, unfassbar. Mhm. Also, der hat ein erwachsener, gestandener Diplomat, der quasi da in Tränen ausbricht, weil die Amerikaner sie jetzt hängen lassen. Also in Deutschland wird es jetzt alles sehr, sehr rasant gehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Mhm. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich glaube, es ist die Aufgabe von Leuten wie euch und den Bitcoinern, da zumindest für ein bisschen Besonnenheit zu sorgen.
Mhm. Ja, und ich wollte noch auf einen anderen Aspekt kommen. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe ja von dem Thema des transgenerationalen Traumas in der Familie gesprochen. Und das hat ja für mich auch Konsequenzen gehabt. Also meine Berufsbiografie ist total fragmentiert, kann man sagen. Also ich habe mal eine Zeit lang gearbeitet, dann war ich wieder krank. Ich war insgesamt in 7 psychosomatischen Kliniken im Laufe meines Lebens. Habe 2-mal eine berufliche Reha gemacht. Was alles toll ist, dass man das in Deutschland, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber es hat letzten Endes in meinem Genesungsweg, das Entscheidende, was bei mir geholfen hat, waren Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen nach dem Vorbild der anonymen Alkoholiker. Ich weiß nicht, ob du da dich ein bisschen auskennst.
Also die Grundprinzipien, ja.
So, und eins dieser Grundprinzipien ist zum Beispiel, es gibt die 12 Schritte bei den anonymen Alkoholikern und es gibt die 12 Traditionen. Und eine dieser Traditionen, unsere Gruppe sollte selbstständig sein, außer in Dingen, die andere Gruppen oder die Gemeinschaft als Ganzes angehen. Da steckt ein zutiefst dezentrales Moment drin. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, The Starfish and the Spider. Das war so ein, es ging auch mal durch die Bitcoin-Community, da ging es um dezentrale Organisationsformen. Mhm. Ne? Und da wurde auch unter anderem AA als dezentrale Organisationsform genannt. Die sind in den 30er Jahren, ist ja AA entstanden und aus AA heraus haben sich andere 12 Schritte Selbsthilfe-Communities herausgebildet. Mhm. Wie man sich das so vorstellt, aus einem Open-Source-Gedanken heraus, es entstehen neue Formen. Ne? Also es wird sozusagen vererbt und verändert sich. Also so ein Evolutionsprinzip. Und ich bin dann in verschiedene von diesen 12-Schritte-Gruppen gegangen und da bin ich eigentlich infiziert worden mit dem Gedanken der Dezentralität. Also wir müssen für unsere Genesung selber so. Wir können nicht auf den Staat hoffen, wir können nicht auf die großen Psychiater hoffen, die uns irgendwie eine Pille geben, dann geht es uns wieder besser. Wir müssen selber sehen, wie wir da im Austausch, in der Gruppe, aber auch für uns selber, Selbsthilfe und gegenseitige Hilfe.
Und da ist Bitcoin weiterhin ein Werkzeug.
Und da habe ich gemerkt, Bitcoin ist sehr ähnlich aufgebaut. Also das sind zwei Brüder im Geiste, Bitcoin und das 12-Schritte-Programm. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich sehe da einen Zusammenhang. So.
Ich finde, weit hergeholt, wir haben die Ära dessen, wo irgendwas weit hergeholt ist, haben wir schon lange hinter uns gelassen. Ja, ich meine, alleine, dass wir, und das so habe ich auch immer den Podcast betrachtet, wir müssten, dass wir auf Basis von Bitcoin Wege finden, miteinander zu reden. Diese Selbstsicherheit und auch diese Meinungsfreiheit, die ist ja Bitcoin auch inhärent deswegen, weil du sagst, ja gut, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, aber Bitcoin juckt das beides nicht so. Ja? Ja. Der Unterschied zwischen Bitcoin und dem politischen Geld, da gibt es ja die Leute, die quasi der DDR noch nachhängen und jetzt MMT gut finden, Modern Monetary Theory, und das ist quasi die Idee des 100% politischen Geld. Also quasi derjenige, der an der politischen Macht ist, hat auch die Geldmacht. Mhm. Und da bewegen wir uns auch mit den Zentralbanken natürlich hin. Und Bitcoin ist da der Gegenentwurf. Also es ist nicht die Trennung von Staat und Geld, sondern es ist die Trennung von eigentlich von Politik und Geld in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Mhm. Das heißt, du kannst einer völlig andere Meinung sein als ich und wir können beide trotzdem Bitcoin, das Protokoll, Bitcoin, das Geld verwenden und niemand kann was dagegen tun, dass der andere es verwendet. Diese Idee, dass es das Geld deiner Feinde auch ist. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Basis, die wir haben können für ein neues Zusammenleben, das dann auch von Respekt geprägt ist. Mhm. Und dann kommen wir in die ganz, von wegen weit hergeholt, da kommen wir erst hin. Ja, dann kommen wir in die ganz abgespaceden Sphäre. Und wenn das dann ganz auf Nation State ist, werden die Kriege dann eher auf Hash-Ebene ausgetragen und solche Geschichten. Ja, das ist, darüber reden wir noch ein anderes Mal. Aber ich merke es, und weil du gesagt hast, du würdest davon angezogen, bei mir genauso. Also ich war auf der Zitadelle 21 in Ostdeutschland, ja, ironischerweise, nicht ironisch vielleicht, ja, in Burgscheidungen. Und da habe ich auch diese positive Energie zum ersten Mal so gespürt, dass ich gesagt habe, nee, das ist es jetzt, da muss ich jetzt rein, auch mit meiner ganzen Geschichte. Ich kannte ja die Austrian Economics und die Gold und so. Das ist es jetzt, ja. Und jetzt sitzen wir da.
Ja, jetzt sitzen wir da.
Aber die richtige Arbeit liegt noch vor uns.
Auf jeden Fall. Aber wir sind mittendrin, würde ich sagen. Wir sind mittendrin.
Mittendrin in der Arbeit.
In der Transformation. Ne? Also es hat sich auch wahnsinnig beschleunigt, das ganze Thema. Ne? Also,
ja.
Also gerade das KI-Thema. Wer wusste denn vor 4, 5 Jahren, dass wir irgendwann bald humanoide Roboter haben, die uns vielleicht die Arbeit wegnehmen oder die Arbeit abnehmen. So, ne?
Also was die Beschleunigung betrifft, muss ich auch dazu sagen, das habe ich auch verstanden über Bitcoin instinktiv, weil mir klar, je kleiner, schneller, wendiger du bist, desto besser in dieser gewaltigen Zeit. Einer der Gründe, warum ich jetzt 2 Folgen die Woche mache, eigentlich am liebsten 4 Folgen die Woche machen würde, weil ich ständig was Neues zu sagen habe und du dich nur so weiterentwickelst. KI, ja, ein wichtiges Thema, aber eben auch, was mir jetzt an der ganzen Geschichte, die ganze Zeit schon im Kopf herumgeht, ja, wenn du sagst Dezentralisierung und die Geschichte Deutschlands auch, durch diese Kriege und so, ja, die längste Teil der deutschen Geschichte war ja extrem dezentral.
Du meinst jetzt das goldene Zeitalter, oder?
Ja, alles so eigentlich bis Bismarck oder bis zum Deutschen Kaiserreich, dass er wiederum entstanden ist aus durch Krieg und äußeren Druck, ja, haben sie es erreicht, alles zusammen zu pferchen in eines, ja. Aber ich weiß nicht, hast du schon mal Europa Universalis gespielt, das Computerspiel? Da startest du halt 1444, ja, und da lernst du die deutsche Karte kennen mit 700 verschiedenen kleinen Fürstentümern. Und zu einem gewissen Grad hat Deutschland sich diese Dezentralität erhalten. Also da gibt es immer unter Militärstrategen gibt es immer diese Idee, dass wir haben, wenn du Frankreich einnehmen willst, spazierst du halt bei Paris rein. Und wenn du vor dem Eiffelturm stehst, ist Frankreich gefallen. Ja, aber wenn jemand jetzt morgen in Berlin einmarschiert, sagen Hamburg und München, sagen danke. Ja, wollten wir schon loswerden. Also Deutschland ist sehr dezentral, aber diese dezentrale, es wird, glaube ich, nicht gelebt. Es wird nicht als Vorteil betrachtet derzeit. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird, aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizst oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht's sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WASBITCOINBRINGT für -5%.
Du meinst jetzt auch die Länderstrukturen, die es in Deutschland gibt, ne? Und Städte, also kommunale Strukturen. Also ich meine, Deutschland hat ja eine Tradition von Stadtstaaten, ne? Also oder die Hanse zum Beispiel. Ne? Also solche Dinge, die sind ja sehr positiv zu sehen. Ne? Also wir sollten da anknüpfen an guter Tradition, die wir in Deutschland haben. Ne? Also nicht unbedingt das Kaiserreich. Das ist nicht also empfinde ich nicht als besonders gute Tradition. Hat vielleicht einen Produktivitätsfortschritt gebracht, aber es hat eben auch die Weltkriege letzten Endes erzeugt, so, ne? Oder irgendwie hervorgebracht. So. Und ich denke, Deutschland hat so viel Potenzial. Oder Europa hat auch. Europa, man muss Europa neu denken, glaube ich. Also Europa hat so viel Potenzial. Und das, was in Brüssel passiert, diese Bürokratie, also diese, dass durch diese immer stärkere Bürokratisierung einem die Luft zum Atmen genommen wird, das ist noch nicht Europa. Also man kann doch Europa ganz anders denken.
Ja. Und dann, aber wir haben es ist, dann sitzt der Trump da und führt den Plastikstrohhalm wieder ein. Weißt du? Und die Leute machen sich lustig über den Trump und Dings, aber sie checken nicht, wie symbolisch das ist. Sie checken nicht, was er damit versucht zu vermitteln, dass es genau das der Weg ist, dass du den Leuten verdammt nochmal die Entscheidung lässt, was für einen Strohhalm sie verwenden sollen. Ja, das ist ihnen nicht klar. Und bei uns können es, da bin ich also ganz, eigentlich ganz, das sehe ich aber schon länger so, das ist wirklich so in der DDR. Die können das auch nicht mehr anders. Die sehen auch nicht, die können, also literally können sie nicht. Also selbst wenn jetzt eine von der Leyen oder ein Scholz sagen würden, wir würden es jetzt gerne anders machen, die sind gefangen in den Anreizen und Strukturen dieses Systems. Was sollen sie denn ändern? Was sollen sie denn machen? Oder? Also, aber ich weiß auch nicht, was wir machen werden. Der Peter Kotosek in dem Burggespräch hat gesagt, wir werden einfach nichts machen. Wir werden denen dann zusehen, wie sie sich verabschieden und werden uns überlegen in der Zwischenzeit, wie wir neue Strukturen aufbauen. Und das ist wahnsinnig spannend. Aber die meisten Leute wollen das natürlich nicht sehen. Oder ich möchte gar nicht sagen, die meisten Leute. Weil wenn du hast vorher auch gesagt, dass man bei den Montagsdemonstrationen in der DDR ja auch gesehen hat, wie viele eigentlich, dass eigentlich am Ende des Tages eh alle unzufrieden sind. Und das bricht halt jetzt auch heraus. Und das siehst du halt bei den Bitcoinern auch. Aber viele, da gibt es halt dann andere politische Strömungen, die diese Unzufriedenheit auch abgreifen. Es ist nicht nur Bitcoin.
Ja, und vor allen Dingen, ich kann diese Selbstsouveränität, die finde ich so geil.
Ja.
Ne? Ich kann entscheiden, was ich damit tue. Und mir, also keiner kann letzten Endes, die müssten mir schon die 12 Worte aus dem Kopf prügeln, aber wie soll das gehen? Ne? Also das haben wir ja auch schon mal gehabt. Ne? Das, also, ich glaube einfach, wir müssen einfach mit dem Bitcoin auch die Gesellschaft neu denken. Das ist eine Aufgabe. Und ich würde mir die Aufgabe stellen, das Thema der mentalen Gesundheit neu zu denken, weil ich da selber sehr betroffen von war. Und ich finde, es wird in unserem Gesundheitssystem wird so viel Energie und auch Ressourcen werden vergeudet. Und es gibt gute Ansätze. Zum Beispiel gibt es, in den 60er Jahren sind therapeutische Gemeinschaften entstanden. Also Heilung durch eine Gemeinschaft. Mhm. Ne? In Deutschland gibt es das so gut wie nicht mehr. Mhm. Ne? Und ich finde das jammerschade. Es werden Millionen und Abermillionen für psychiatrische Forschung. Man versucht jetzt mit KI irgendwie noch die Gene zu finden für die Psychose, also für Schizophrenie. Das ist wirklich ein altes Thema. Eigentlich müsste das schon lange abgefrühstückt sein, aber es gibt natürlich Pharmaindustrie, Interessen und so. Aber für solche alternativen Modelle wie meinetwegen das Bartherren-Alber-Modell, womit ich mich sehr beschäftigt habe, eine Form von einer therapeutischen Gemeinschaft, ist erledigt. Wollen sie nicht mehr. Ist abgewirtschaftet.
Ich meine, ich kann natürlich zu dem nichts sagen, weil ich kein Experte bin. Aber was ich sagen kann ist, was hat dich hierher gebracht? Nicht, womit fängt mentale Gesundheit an? Bewegung. Ja, frische Luft.
Ja.
Die Japaner haben 30 Worte für Waldbaden. Ja, weil das ist einfach extrem gut für uns. Ich glaube, nach 30 Minuten fängt es an, das Krebsrisiko zu senken. Bitte um Gottes Willen jetzt nicht mehr glauben, nachprüfen und so weiter, aber ich möchte trotzdem die Möglichkeit haben, darüber zu reden, wenn du im Wald unterwegs bist. Und dann gibt es ein Buch auch über Japan. Ironischerweise die japanische Stadt, in der die meisten Menschen leben mit über 100 Jahren, ist Hiroshima. Das von den Amerikanern mit einer Atombombe bedacht wurde. Und was ist der Grund, angenommen der Grund dafür, dass die Menschen so alt werden, ist, dass sie bis ins hohe Alter arbeiten, eine Aufgabe haben, dass sie Gemeinschaft haben, dass sie also eingebettet sind in eine Community und dass Feste gefeiert werden und dass sie eine Rolle spielen und dass du eben nicht vereinsamst. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen. Nicht? Die Menschen werden mit 65 Jahren in Rente geschickt und dann werden sie arm und einsam. So. Ja? Und das Dritte ist natürlich Ernährung. Gute, viel Fisch, Reis, klassische Ernährung. Japan, die einzige Gesellschaft, die reich wurde, ohne dick zu werden. auch irgendwie.
Und das Fiat-System hat natürlich Konsequenzen auch in der Ernährung.
Natürlich.
Und das Fiat-System hat auch Konsequenzen im Umgang, wie wir Gesundheitsdienstleistungen konsumieren. Ne? Also überhaupt dieses Thema Konsum.
Ja.
Zwang zum Konsum ist ein Fiat-Thema.
Ja.
Und was wir brauchen, ist ja überhaupt den Umgang mit der Natur. Ich bin ja auch Natur. Ich bestehe aus Billionen Zellen, ne, und das ist alles Natur. Und der Wald besteht auch aus Billionen Zellen und das ist auch Natur. Also wo bewege ich mich? Ich bin Teil der Natur und ich denke aber irgendwie, der Mensch ist was anderes. Der ist nichts anderes.
Yeah.
Wir müssen irgendwie, also der Chefarzt von der Bad Herrenalber Klinik hat mal gesagt, der Mensch ist das Menschenmedizin. Also wir Menschen untereinander, wir müssen Netzwerke aufbauen, wo wir also im Sinne der Natur miteinander in Beziehung treten können. Dann ist das auch heilsam. Ne?
Und das Fiat-System arbeitet dem entgegen, bis hinein in die Familie, die auch kaputt gemacht wird. Und dann natürlich auch ideologisch sogar bekämpft wird. Nicht ironisch, traurigerweise. Mhm. Arg. Aber immerhin haben wir ja ich sage ja auch immer, ohne Bitcoin hätten wir die Perspektive gar nicht. Also ich habe das noch gemacht, das Goldberg. Versuch mal, ohne Bitcoin jemandem zu erklären, was das Fiat-System überhaupt ist. Du kannst ja quasi nicht von außen reinsehen, wenn du draußen nicht einen Stuhl aufstellen kannst. Ja? Und jetzt ist mir wirklich der Gedanke gekommen, okay, wenn du ernsthaft sagst, wir müssen das Ganze neu denken, neu aufstellen, dann muss Bitcoin eigentlich im Zentrum des Ganzen stehen, weil dann von da weg bewegen sich die anderen Dinge. Ja? Für Bitcoiner logisch, aber aus einer, sage ich mal, Normisicht total verrückte Vorstellung. Oder? Ich meine.
Und was ich auch noch total optimistisch sehe, in der Bitcoin-Community sind so viele kluge Leute, ne? Dass die können sich einfach nicht irren. Also.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr, ja. Du hast recht. Ich sehe es als Bestätigung für Bitcoin, dass aus so vielen verschiedenen Ecken und so vielen verschiedenen Wegen Menschen dort landen. Ob die sich nicht trotzdem irren können, wird die Zeit zeigen. Ja? Also ich bin da ein klein wenig. Es ist halt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und gleichzeitig ist es so, dass es auch klar den Need gibt. Also es gibt da diesen ganz klaren Need nach einer neuen ökonomischen Basis, weil von der ökonomischen Basis geht alles andere aus. Und das haben wir jetzt schon erwähnt. Essen, Gesundheit, Zusammenleben. Du hast gesagt, die Menschen sind sich selbst die Therapie, genauso wie die das bei
Der Mensch ist das Menschenmedizin, genau.
Ja. Aber es gibt natürlich auch Milan Kundera, der Mensch ist das Menschenwolf.
Ja, ja.
Und das ist ein Buch über den Kommunismus,
ironischerweise. Es gibt auch dysfunktionale Sozialsysteme. Ne? Also das heißt nicht, dass es immer so ist. Aber man kann soziale Netzwerke, soziale Gemeinschaften auch so gestalten, dass sie dem Menschen entsprechen. Ne?
Ich sage auch immer, Bitcoin ist ein soziales Netzwerk und kein. Es ist ein soziales Netzwerk. Es bringt dich zusammen. Ich kann heute in einen Flieger steigen, nach Neuseeland fliegen oder nach Brasilien fliegen und kann innerhalb von 20 Minuten nach der Landung kann ich schon beim Bier sitzen mit ein paar Bitcoinern. Die über dieselben Dinge nachdenken und reden wie ich. Also diese Vernetzung, die da stattfindet, die ist schon, das ist ein, da entsteht wirklich was Neues. Und was Neues kann per se nicht, kann mir nicht wissen, wo es hingeht.
Also wenn ich eine Kompetenz habe, ich bin ein neugieriger Mensch. Meine Frau sagt immer, ich bin ein Trüffelschwein. Ich suche Dinge und ich beiße mich dann auch fest. Ich bin nicht gut im Umsetzen auf die lange Zeit. Da irgendwann bröckelt das bei mir ab. Das ist meine persönlich, also das ist mein Defizit. Aber meine große Fähigkeit ist, dass ich eine gute Spürnase habe für Neues. Und das macht mir totalen Spaß, Dinge neu rauszukriegen, neu zu verknüpfen. Auch Dinge, die vielleicht im ersten Moment gar nicht zusammenpassen, aber die neu zu kombinieren. Und so entsteht auch, glaube ich, in der Gesellschaft das Neue. Dass man Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, zusammendenkt. Und der Bitcoin, der lässt sich mit sehr vielen Dingen kombinieren. Aber wir müssen die Energie aufbringen, das Ungewöhnliche zu denken.
Lieber Thomas, Ich lasse das jetzt als Schlusssatz stehen, weil es war ein sehr schöner Schlusssatz. Wir werden müssen die Energie aufbringen, das Unmögliche zu denken. Und vielleicht ist das auch der Weg, jetzt in der Bullenmarktphase kreativ zu bleiben und über den Preis hinauszudenken, was ja auch gar nicht so leicht fällt. Ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, ich vermisse schon ein bisschen den Bärenmarkt, weil irgendwo sind da die tiefgehenden Gespräche möglich. Ich glaube, unser Gespräch jetzt gerade ist der Beweis, es geht auch im Bullenmarkt. Ich wünsche dir und Bitcoin Walk alles Gute. Sag mir, wo finden wir dich, wo finden wir die Infos zu deinen Aktionen?
Also es gibt die Website bitcoinwalk.org, kannst du ja in die Shownotes noch mit reinbringen. Und da gibt es Unterseiten für jede Stadt oder jeden Ort, der bisher einen Bitcoin Walk ins Leben gerufen hat. Der Jacob, der jetzt auf Madeira ist, der wird das weiterentwickeln. Und ich treffe mich bald mit Jacob. Und wir werden auch darüber sprechen, wie es weitergeht.
Schöne Grüße an Jacob. Ich glaube, die haben mich sogar getroffen, Madeira. Kann das
ja sein? Ja, der war da. Der hatte ja diese Bustour da organisiert in der Levada.
Also Spaziergehen in Madeira ist ja sau mühsam, weil es ständig rauf und runter geht. Ja, warst du schon dort?
Braucht man gute Beine.
Sehr, ja, ich sage immer, deswegen hat Cristiano Ronaldo so gute Waden.
Ja, genau.
Ich bedanke mich. Danke dir fürs Vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.